Einen wunderbaren Abend. Begrüße Sie ganz herzlich hier in unserem Talk und Tore-Studio. Schön, dass Sie mit dabei sind, dass Sie den Sonntagabend, wie hoffentlich jedes Wochenende, mit uns verbringen, mit unserem Klassiker, unserer Talkrunde, Ausgabe 570. Und ich freue mich sehr, dass es uns auch heute wieder gelungen ist, eine äußerst interessante und hochkarätige Runde zusammenzustellen. Ich darf Ihnen die drei Herren hier am Tisch vorstellen. Zu meiner Linken der ehemalige Rapid-Trainer Robert Klaus. Schönen Abend.
Schönen guten Abend.
Dann freue ich mich, dass auch Hans Krankl, unser Experte, der Goliador, wieder mal vorbeischaut.
Guten Abend.
Es ist mir eine Ehre, freut mich sehr.
Mir auch.
Und noch mehr Expertise gibt es auch von Didi Hamann.
Hallo Konstanze.
Freue mich, dass du da bist. Danke. Zwei Experten, ein ehemaliger Trainer, das wird sicher spannend. Ich freue mich sehr auf die Runde und vor allem Hans, ich freue mich auch, dass du da bist, weil zwei deutsche Gäste müssen wir natürlich ausgleichen. Sonst wäre ich in der Unterzahl heute, was die Nationalität betrifft.
Du musst mir helfen. Wir sind auch frei.
Wir haben uns vorher unterhalten, wir sind in vielen Punkten sind uns einig, deswegen kriegen wir das schon.
Was waren da so die Themen?
Kann ich nicht sagen.
Das ist geheim. wir passen gut zusammen.
Ja, das freut mich. Wir schätzen euch beide sehr. Ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid. Und ich freue mich auch sehr, dass Robert Klaus heute hier ist. Zuerst mal auch alles Gute zum Geburtstag nachträglich.
Oh, danke. Das ist wieder eine Weile
1. Dezember. Bei uns sagt man, solange man kein Sauerkraut gegessen hat, gilt es noch.
Okay, dann wird es noch eine Weile
gelten. 41 Jahre jung, man sieht es Ihnen nicht an, wenn ich das sagen darf.
Oh, doch. Mittlerweile schon.
Oh, ja, ja. Es fühlt sich so an.
Es fühlt sich noch ganz gut an, ja.
Ja. Wie haben Sie den Geburtstag verbracht?
Sehr schön. Ich hatte einen sehr schönen Tag und wurde überrascht mit zwei, drei Sachen und habe mich sehr gefreut darüber.
Von der Familie?
Ja, auch.
Okay. Können wir vielleicht noch darauf zurückkommen, was die Überraschungen genau gewesen sind. Wir haben ja heute viele Themen, die natürlich Rapid, nachdem wir den Ex-Trainer da haben, aber ganz grundsätzlich auch die Lage in der Admiral-Bundesliga und natürlich auch die WM-Auslosung. Für dich, für euch, für die Deutschen, fast schon Normalität, für uns nach 28 Jahren wieder mal ein Highlight. Hast du dir die ganze Show angesehen?
Ich habe mir nichts angesehen.
Wieso nicht? Weil du wusstest,
wie es werden wird? Nee, ich wusste schon, was kommt und... Ja, der Thomas Tuchel hat es ja, glaube ich, ganz gut gesagt. Also diesen ganzen Tohuwabohu, es hätte keiner gebraucht. Aber das ist halt so, das ist in Amerika, das ist Entertainment-Show. Ich verstehe das auch irgendwo. Aber dass ich mir das 3 oder 4 Stunden anschaue, das habe ich mir nicht angetan. Ich habe einige Auszüge gesehen, das hat mir gereicht. Und die Gruppen habe ich natürlich dann zeitnah gesehen. Und ja, für die Österreicher, glaube ich, sehr gut. Für die Deutschen nicht einfach.
Ja, da kommen wir noch auf die Gruppen zu sprechen. Davor, Hans, möchte ich natürlich, er hat gesagt, Show, du bist ja unser Showman. Du gibst ja gerade jetzt in der Weihnachtszeit auch sehr viele Konzerte. Du bist auch ein großer USA-Fan, das wissen wir alle, vor allem was den Lifestyle betrifft. Dich hat es vermutlich auch nicht überrascht, wie die Show dort aufgezogen wurde.
Ich habe es auch nicht gesehen, wie er.
Hast auch nicht gesehen, aber musikalisch hast du mitbekommen,
wer alle zu Gast war. Ich habe alles mitbekommen und ich habe gehört, also es war ein paar peinliche Auftritte und politische Auftritte und das Schönste für mich ist das habe ich schon vorher gelesen, dass die 4 Superstars von Amerika dort waren aus den 4 Sportarten, das ist das Schönste, was es gibt. Das sind Menschen, das sind Idole und das sind auch meine Idole, Wayne Gretzky oder der Tom Brady, also das ist das Schöne. Das ist eigentlich das Schönste an dieser Show gewesen, die ich nicht gesehen habe. Aber von allen Leuten gehört, aber es sind eigentlich alle dieser Meinung, dass es für mich auch eine Geschäftemacherei ist und eine Show und manches ist nicht würdig.
Ja, das stimmt. Wurde leider Politik und Sport vermischt. Das wollte keiner sehen. Und vor allem, es hat auch ewig lang gedauert, bis dann schlussendlich die Auslosung an sich losgegangen ist und dann die Gruppen eben festgestanden sind. Ewig lang gedauert ist ein gutes Stichwort, Robert Klaus. Wir haben schon des Öfteren gefragt, ob Sie uns dann besuchen wollen im Studio. Deswegen freut es mich umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. Jetzt darf ich, glaube ich, verraten, Ihr Vertrag wurde im Herbst auch schlussendlich aufgelöst. Ist das der Hauptgrund, wieso Sie sich jetzt entschieden haben zu sprechen? Oder was hat dazu geführt, dass jetzt für Sie offensichtlich der richtige Zeitpunkt ist, auch wieder mal in ein Fernsehstudio zu kommen?
Nein, eigentlich nicht. Der Hauptgrund ist eigentlich, dass der Erik Niederseher so penetrant war.
Das ist unser Vereinsredakteur für allejenigen, die ihn
so
nicht
oft
kennen.
Nachgefragt hat und mich gebeten hat. Dann habe ich mal gesagt, ja, jetzt kann ich es mal machen, ist in Ordnung. Es ist viel Zeit vergangen und deswegen ist es in Ordnung. Ja, Ende. Ich habe aber gesagt, ich komme gern, ich rede viel über Deutschland, über Österreich, über die Champions League, über die Europa League und nicht so viel über Rapid, wenn es in Ordnung ist.
Aber vielleicht ein bisschen über Sie, genau, und ein bisschen über Rapid. Sie haben gesagt, es ist viel Zeit vergangen, Ende April ist es damals gewesen, als Ihre gemeinsame Reise mit Rapid zu Ende gegangen ist. Sind es knapp 7 Monate dann auch eben genug, um all das aufzuarbeiten? Hatten Sie überhaupt das Bedürfnis, das Gefühl, Sie müssen Dinge aufarbeiten?
Ja klar, es ist ja nach... Es war jetzt meine zweite Beurlaubung, die ich in meiner relativ noch jungen Karriere hatte. Die Phasen sind gleich. Am Anfang will man sich wahrhaben, dann ist man enttäuscht, dann ist man wütend, traurig. Dann fängt man an zu reflektieren, verarbeitet das Ganze, führt Gespräche auch, nimmt sich Dinge an, schaut, was man daraus lernen kann. Und irgendwann ist man dann wieder bereit für einen neuen Job. Manchmal geht es schneller, mal dauert es länger. Bei mir ist es so, dass es dann seit dem Herbst schon wieder so ist, dass ich sage, ich habe richtig Lust und würde was machen. Es waren ein paar Sachen da. Ich habe viel abgesagt, weil ich einfach auf das Richtige warte, weil ich ein richtiges Gefühl haben muss. Aber bin jetzt froh, dass ich viel Fußball schauen kann und wieder mit dem Gefühl Fußball zu schauen, dass ich Lust drauf habe. Das ist wichtig.
Was waren da für Sachen, für Angebote dabei, wenn Sie sagen, oder was muss das Richtige sein, wenn, damit das Gefühl dann auch stimmt?
Ich bin da
also
gar
ist
nicht
das länderabhängig? Nein, Sie wohnen ja noch in Wien mit Ihrer Familie.
Genau. Ich bin da gar nicht festgelegt aufs Land, sondern es geht, natürlich ist Deutschland ein Markt, wo ich hinschaue. Da habe ich schon gearbeitet, da kenne ich mich aus, da verfolge ich viel. Österreich, Schweiz, deutschsprachig. Ich schaue aber auch in andere Länder, in Skandinavien, England, wo immer mal wieder Sachen kommen. Manchmal kommen auch ganz exotische Sachen, kam jetzt auch ganz viel rein. Aber für mich müssen einfach bestimmte Parameter passen. Kann ich mit der Mannschaft den Fußball spielen, den ich spielen möchte? Ist der Verein stabil? Ist die Liga attraktiv? Ist der Verein in der Liga in der Lage, um Ziele zu spielen? Hat der Verein eine gewisse Strahlkraft in der Stadt, mit den Fans und so weiter? Weil ich da jetzt schon auch verwöhnt bin. Ich war in Nürnberg. Das ist ein sehr, sehr großer Traditionsverein. Über den SK Rapid brauchen wir nicht reden, glaube ich, was das betrifft. Und deswegen habe ich da schon Lust auf solche Sachen.
Wie viel Raum für Selbstkritik ist in so einer Zeit dann auch?
Wenn man viel Zeit hat, vor allem mit sich selber hat man ja auch Zeit. Vorher ist man jeden Tag mit ganz vielen Menschen und kommt eigentlich gar nicht zur Ruhe, weil man ja auch in diesem täglichen Hamsterrad drin ist. Man spielt dann auch europäisch. Das heißt, du hast eigentlich nie die Zeit, auch mal zu reflektieren über bestimmte Dinge. Und dann hast du die Zeit einfach. Dann ist der Sommer da gewesen, der natürlich auch mal fußballfrei ist, wo man Zeit auch mal nutzen kann. Und natürlich habe ich reflektiert, an welchem Punkt haben wir Fehler gemacht als Team, ich selber, wir, da meine ich dann Trainerstab, sportliche Leitung, wo hätten wir eingreifen können, wo waren aber auch gute Sachen dabei, aber auch was kann ich mitnehmen an positiven, aber auch negativen Dingen für die Sache, für die nächste Sache. Und das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess, den jeder Trainer durchläuft. Je länger man bei einem Verein ist, es waren jetzt 1,5 Jahre, desto mehr fällt da natürlich an. In den 1,5 Jahren waren es auch sehr viele Dinge und sehr viel, die wir erlebt haben. Nicht nur sportlich, da waren auch viele Dinge dabei, Viertelfinale, Conference League, Cup-Finale, aber auch Dinge, die so Randerscheinungen waren. Und da gab es einfach schon viel, was uns beeinflusst hat in den Dingen, die wir getan haben. Und deswegen war die Zeit dann mal ganz gut.
Wir haben eine erste Zuschauerfrage an Sie. Ich darf Sie weiterleiten. Ich darf auch verraten, wir hatten schon so lange nicht mehr so viele Fragen, was einen Gast betrifft. Also Sie sehen, Sie wecken immer noch Interesse, vor allem bei den Rapid-Fans, aber vermutlich auch in ganz Fußball Österreich. Schauen wir mal rein, was die Frage besagt oder wie sie lautet. Also wie sehr würde Sie eine Rückkehr zum SK Rapid reizen? Das liest man ja schon in den sozialen Medien, in den diversen Foren, wird Ihr Name immer wieder genannt und der eine oder die andere meint, das wäre eigentlich schön, wenn Robert Klaus wieder zurückkommen würde.
Erstmal gut, ich bin in den sozialen Medien nicht vertreten, das heißt, ich lese da ganz wenig, ja danke. Ich bekomme da ab und zu was mit von Leuten, die da vertreten sind, die mir dann Dinge schicken und es ist schön, dass viele Leute die Zeit, die wir zusammen hatten, auch noch gut in Erinnerung haben. Wir haben, glaube ich, schon ein paar ganz gute Dinge gemacht. Wir haben eine gewisse Zeit einen guten Fußball gespielt. Wie gesagt, Conference League Viertelfinale. Wir haben gewisse Spieler weiterentwickelt. Wir haben eine Stimmung erzeugt, was uns hinterher auch gespiegelt wurde, wo dann auch die Fans gesagt haben, sie können sich mit identifizieren. Wir haben richtig schöne Highlights in dem Stadion gehabt. Und deswegen blicke ich da auch extrem stolz und gern zurück auf die Zeit. Und ich glaube auch, dass viele Fans damit eine schöne Zeit verbinden. Aber das ist kein Thema.
Das also Rückkehr ausgeschlossen.
Im Fußball, sorry, ist nie was ausgeschlossen. Also, ja. Da sitzen die, zwei. Sagt ja, man kann nie was ausschließen, ja, aber Stand jetzt beschäftige ich mich damit nicht.
Grundsätzlich sagt man nur, ein Gulasch ist aufgewärmt. aber bist du einer, der so einer Idee vielleicht etwas abfinden kann, dass man sagt, okay, jetzt hat man es 7 Monate bei Rapid dann anders probiert? Warum nicht ein zweiter Anlauf?
Ich bin da kein großer Fan davon. Also wenn du eine gute Zeit hattest und es ging ja sehr gut los und es waren ja auch einige tolle Spiele. Ich glaube, Sangaré ist einmal im Konferenzviertelfinale früh vom Platz geflogen, wenn ich mich nicht täusche. Ich wollte jetzt keine Wunden wieder aufreißen. Ja. aber das geht, man hat es ja gesehen, also in der Bundesliga ist das ja öfter passiert, gerade die Dortmunder haben viele Spieler, die weggingen, die sich dann nicht durchgesetzt haben, haben wir zurückgeholt. Das ging in den seltensten Fällen gut und deswegen bin ich da kein großer Fan davon.
Wir haben hinten ein paar, weil sie nicht in den Social Media unterwegs sind, habe ich ihnen ein paar rausgesucht, unter anderem auch Mamadou Sangaré, weil die Hamann ihn gerade angesprochen hat, der übersetzt sagt, er hofft, sie kommen zurück oder sie werden zurückgeholt zu Rapid, weil sie ein Top-Trainer.
Ja, mit Mama verbindet mich schon noch eine enge Verbindung. Ist schön, dass er an mich denkt. Habe ihm das auch von Herzen gegönnt, den Wechsel und vor allen Dingen auch jetzt, dass er so gut performt. Also sie sind ja in Frankreich Tabellenführer gerade. Er spielt eine super Rolle und ich mag ihn extrem und habe ihm auch die rote Karte mittlerweile verziehen.
Hans, bist du einer der Rückholaktionen, was Trainer betrifft, befürwortet oder sagst du Rapid hat im Moment grundsätzlich ohnehin das Problem, einmal zu überlegen oder vielleicht zu definieren, welcher Trainer diese Mannschaft überhaupt, diesen Verein überhaupt trainieren kann?
Ich bin seiner Meinung, ich bin auch kein Freund, ihm zurückzuholen. Ich glaube, er würde sich auch nicht Gutes damit machen, diese Eingestehen, dass zu früh entlassen worden ist. Der Peter Stöger ist auch jetzt vielleicht zu früh entlassen worden. Das passiert bei Trainern, Fehler passieren bei den Trainern, aber auch bei den Funktionären, die Entlassung dann zu verantworten haben, aber jetzt ist es bei Rapid. Momentan ist bei Rapid für mich der Tiefpunkt erreicht und gleichzeitig muss man sagen, man ist 4 oder 5 Punkte hinter den ersten Platz. Aber man darf nicht vergessen, man ist auch 4 Punkte und 5 Punkte beim unteren Playoff in der Nähe. Also Es ist sehr trügerisch. Für mich ist es ein Tiefpunkt, wie Rapid in letzter Zeit gespielt hat. Es ist ein Wahnsinn. Aber trotzdem ist nicht, wie man sagt, alles verloren oder es ist was passiert. Es ist wirklich der Punkteabstand jetzt überhaupt in Österreich sehr, sehr knapp. Aber man darf nicht vergessen, der Abstand nach oben ist nicht sehr weit, aber der Abstand nach unten ist nicht sehr weit. Und so, wie es jetzt momentan ausschaut, ist nichts zum Erwarten, weil die Mannschaft ganz einfach ganz, ganz schlecht spielt.
Ja,
und das ist nicht, das möchte ich auch vorher gleich sagen, und das ist nicht die Schuld von Kulowitz, der immer als Interimstrainer eingesetzt wird. Der kann nichts dafür. Der kommt immer zum Handkuss und wird dann als Interimstrainer, so wie das manche Vereine machen, was ich auch falsch finde. Aber da, um Zeit zu gewinnen, hat man immer einen Interimsgewinner. Und er kriegt jetzt... Er kriegt jetzt die Watschen noch dazu, weil er weiter verliert. Also auch das ist ungerecht, aber Trainern passieren oft ungerechte Sachen.
Aber weil es Hans Krankl gerade anspricht, haben Sie grundsätzlich in dieser vergangenen Woche oder in den letzten 2 Wochen irgendwie ein Déjà-vu erlebt? Eben zum einen, weil Stefan Kulowitz so wie nach Ihnen damals als Interimstrainer jetzt übernommen hat, nach Peter Stöger, und zum anderen, weil es ja ähnlich, wenn auch bei Ihnen die Zeitspanne größer gewesen ist, aber Sie haben damals auch öffentlich Rückendeckung bekommen vom Geschäftsführer Sport, von Markus Katzer, der gemeint hat, es gibt keine Trainerdiskussion, das war Ende März, Sie bleiben bis Saisonende Trainer und Ende April war Ihre Zeit dann vorbei, und bei Peter Stöger waren sowieso nur 24 Stunden dazwischen, zwischen dieser Aussage von Markus Katzer und seinem Weggang. Also haben Sie da, hat das auch wieder Erinnerungen vorgerufen?
Ich habe den Vorgang jetzt nicht verfolgt. Ich verfolge wenig aktuell, was Rapid oder was österreichischen Fußball betrifft, weil ich halt, wie gesagt, da kenne ich mich aus, habe ich jetzt viel gesehen, jetzt habe ich andere Ligen geschaut und mich damit auch sehr viel beschäftigt und auch gezielt geschaut. Deswegen habe ich jetzt auch den Vorgang nicht verfolgt. Ich bin weder in den sozialen Medien, noch schaue ich Interviews. Deswegen kann ich zu dem Vorgang nichts sagen. Mein Vorgang ist so lange her, dass ich mich kaum mehr daran erinnere. Und von daher bin ich damit auch im Reinen. Also das ist völlig in Ordnung. Der Markus und ich haben auch danach gesprochen noch und wir haben auch ganz normal ein gutes Verhältnis miteinander. Und deswegen ist das für mich, also da ist auch nichts Negatives oder was Böses bei mir in irgendeiner Form hängen, und die Situationen sind auch nicht zu vergleichen.
Ja, dann wollen wir es für ein erstes Mal ruhen lassen, das Thema. Aber ich lasse Sie heute nicht in Ruhe, das kann ich noch sagen. Wir werden später noch einmal zurückkommen, aber lassen Sie kurz Luft holen, weil Sie eben die sozialen Medien nicht so verfolgen. Sie haben aber viele Freunde, die das tun. Einen, den wir auch sehr gut kennen, der auch eine Zeit lang in der Admiral-Bundesliga unterwegs war, nämlich Jesse Marsch. Mit dem haben Sie unter anderem Zeit verbracht in diesen 7 Monaten und der hat dann schöne Fotos gepostet.
Ja, ja.
Genau, von den gemeinsamen Ausflügen. Jesse Marsch, der wohnt ja in Italien, für all jene, die es nicht wissen. Also da gab es einen Besuch beim Schiefen Turm von Pisa und Halloween auch gemeinsam verbracht. Also da ist der Kontakt nach wie vor sehr intensiv und auch da.
Ja, ja. Immer wenn ich entlassen werde, besuche ich ihn. Jetzt das zweite Mal in Italien, das erste Mal nach der Nürnberg-Entlassung und verbringen dann immer eine schöne Zeit miteinander. Wir schätzen uns sehr, wir waren in Leipzig ja Kollegen für ein Jahr, haben das Büro geteilt, da eine Freundschaft geschlossen, die über den Fußball hinausgeht, aber auch Wir sind auch Ratgeber füreinander. Ich bin immer informiert über das, was er tut. Er schaut das auch immer. Und es ist einfach immer schön mit ihm zusammen. Er hat eine extrem offene Art, eine sehr positive Art, wo man sich viel von abschauen kann. Und das mag ich einfach an ihm. Und deswegen freut es mich immer, wenn ich hinkommen kann. Und im Oktober nach Italien gibt auch Schlimmeres.
Stimmt.
Als dort das schöne Leben zu genießen.
Genau, da kann man dann noch die Sonnenbrille tragen. Gab es am Freitag Kontakt? Weil für ihn war der Freitag natürlich auch sehr spannend. Als Teamchef des kanadischen Teams war er natürlich in Washington vor Ort und hat das alles mit verfolgt. Haben Sie sich da schon mit ihm ausgetauscht?
Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Da prasselt so viel auf ihn ein. Er ist der Repräsentant dieses Landes von einem der Gastgeber. Und ich lasse ihn jetzt erstmal in Ruhe. Und witzig ist nur, dass als ich da war, haben wir über so verschiedene Testspielgegner gesprochen. Ecuador, Curaçao und das sind jetzt die Gegner der Deutschen und gegen die hat er ja gespielt gehabt beim letzten Kontinentalturnier mit Kanada und das war einfach witzig, weil wir haben da sehr viel drüber geredet, über das kanadische Nationalteam und da hatte ich jetzt so kleine Flashbacks zu dem Gespräch, den wir hatten.
Ja, was rechnet er sich aus, denken Sie, auch in der Gruppe von Kanada?
Ich glaube, dass sie eine ganz gute Auslosung für sich haben und sie haben eine gute Mannschaft. Sie können vielen Mannschaften wehtun, ihre Art Fußball zu spielen. Er hat eine Art Red Bull Fußball implementiert beim kanadischen Nationalteam. Er hat ein sehr athletisches Team mit extrem viel Tempo und Dynamik. Und ich glaube, wenn sie das auf den Platz bringen, wenn sie da sich an die Gegner anpassen, sie sind sehr akribisch, glaube ich, dass sie eine ganz gute Rolle spielen können. Und sie werden besser. Sie sind eine junge Mannschaft, aber sie werden besser.
Ja. Gewinner Playoff A wird in der Gruppe sein, ist die Gruppe B, Katar und die Schweiz. Also unser Nachbarland ist es geworden. Denkst du denn, dass Julian Nagelsmann, das hat er nämlich gleich gesagt, Jesse Marsch, dass er eben gegen die Gegner der Deutschen in den letzten 6 Monaten immer gespielt hat, hat auch jetzt Robert Klaus gesagt, dass, und die beiden kennen einander natürlich aus der Leipzig-Zeit, dass es da den Kontakt gibt und dass man sich dann da austauscht?
Gehe ich davon aus.
Oder brauchen das die Deutschen gar nicht, weil die Gruppe ja ohnehin so...
Nee, man weiß natürlich über Gegner aus Afrika oder Südamerika, die hat man natürlich nicht so auf dem Schirm und deswegen wird er natürlich, vielleicht nicht er, vielleicht einer aus seinem Trainerstab mal zum Hörer greifen und Jesse anrufen. Der wird mit Sicherheit gerne Auskunft geben, weil du natürlich schon schauen musst, dass du so möglichst viele Informationen bekommst. Du kannst dann natürlich die ganzen Spiele anschauen. Ecuadorianer waren, glaube ich, Zweiter in der Südamerika-Gruppe. Die Elfenbeinküste hat alle Spiele gewonnen in der Quali. Also die einen sind, glaube ich, 25, die anderen knapp über 40 in der Weltrangliste. Also es sind zwei richtig gute Mannschaften. Kommen ja wahrscheinlich 3 weiter, wenn du ein Spiel gewinnst, ordentliches Torverhältnis hast. Deswegen werden die Deutschen schon aus der Gruppe kommen. Nur wenn du die Gruppe nicht gewinnst, wird wahrscheinlich der weitere Turnierverlauf etwas anstrengend. Aber ich glaube, wir sind weit davon entfernt, dass wir als Gruppensieger da durchgehen. Ich glaube, das wird kein Selbstläufer. Und da musst du natürlich alle Möglichkeiten nutzen, um Informationen der Gegner zu bekommen.
Ist für dich dieser neue Modus eben mit 48 Mannschaften das erste Mal, 11 Gruppen, irrsinnige Distanzen, USA, Kanada, Mexiko, ist das für dich greifbar schon? Jetzt hast du schon gesagt, es ist vermutlich so leicht wie schon lange nicht mehr weiterzukommen, dann auch in die K.O.-Runde der besten 32, reicht vielleicht sogar ein Sieg in einer Gruppe?
Und auch sich zu qualifizieren, Konstanze, weil natürlich, wenn du 16 Mannschaften mehr hast, ist natürlich die Chance größer, sich zu qualifizieren. Auf der anderen Seite, ich bin oft in Irland, die Iren sind ja noch im Playoff jetzt, haben noch 2 Spiele, können sich noch qualifizieren. Ich sehe, was das für ein Land bedeutet, was es den Leuten bedeutet und was das für einen Boom auslösen kann. Ja, also da sind ja schon ganze Wirtschaften sind ja da angekurbelt worden, weil das dem ganzen Land Auftrieb gegeben hat, wenn man WM-Teilnehmer ist. Und deswegen stehe ich da irgendwo mittendrin. Auf der einen Seite ist es aufgebläht, auf der anderen Seite sind da Mannschaften dabei. Also gut, die Österreicher hätten sich wahrscheinlich vorher schon mal qualifizieren können oder sollen oder müssen. Aber es sind natürlich wahrscheinlich Mannschaften dabei, wie Curaçao, die vielleicht die nächsten 20, 30 Jahre nicht mehr dabei sind. Und was das den Leuten bedeutet, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Die andere Sache ist natürlich die Reiserei. Da muss man dann mal schauen, wenn das Turnier tatsächlich losgeht. Es läuft ja, glaube ich, über 5 oder 5,5 Wochen. Also ist ja sehr lange aufgrund der vielen Mannschaften. Das ist natürlich für die Mannschaften, für die Spieler sind das schon wahnsinnige Strapazen.
Weil die Bedeutung gerade angesprochen hat, Hans. Wir haben ja hier, also gemeinsam habt ihr an 4 WMs teilgenommen. Was macht das eben mit so einem jungen Buben oder mit jungen Spielern, wenn man das eigene Land bei einer Weltmeisterschaft vertreten darf und kann?
Es ist das Besonderste, was es gibt für einen Fußballspieler. Das werden alle Fußballspieler werden das Gleiche sagen. Das ist das Größte, das es gibt, bei einer Fußballweltmeisterschaft zu spielen. Es wird in allen Ländern gesendet. Ich bin auch der Meinung, wie er, genauso, dass das viel zu aufgebläht ist. Genauso wie die Show war, ist jetzt schon die Fußballweltmeisterschaft. Es ist zu viel, aber das ist so, die Zeit ist so. Und für die kleinen Nationen ist es natürlich, wie er sagt, es ist sehr schön für kleine Nationen. Ich meine, Curaçao wird nie mehr bei einer Weltmeisterschaft spielen. Das ist eine Insel. Es ist unglaublich. Und ich glaube, es ist zu viel, aber trotzdem schön für diese kleinen Mannschaften. Aber für einen Fußballer ist das das Schönste, was es gibt, weil es ist Fußballweltmeisterschaft. Die ganzen Nationen der Welt kämpfen um den Weltmeistertitel. Auch wir.
Ja, auch wir. Und deine erste Weltmeisterschaft war ja 1978. Und jetzt habe ich mir eigentlich gedacht, Hans, in der Vorbereitung auf diese Sendung, Córdoba, sollen wir wieder darüber reden? Dann habe ich mir gedacht, wir haben 2 Deutsche hier sitzen. Können wir schon nochmal drüber reden, oder?
Ja, da müssen wir erst recht drüber reden. Aber die werden das verstehen. Das war schön. Es war ein, wie man sagt, ich hab das immer gesagt, Córdoba ist ein großer Sieg für Österreich. Das passiert einmal in 100 Jahren. Bei einer Weltmeisterschaft, dass wir Deutschland schlagen, und das ist schön. Das ist Fußballgeschichte, nicht mehr, nicht weniger. Es gibt Trotteln, die sagen, ich kann das schon immer mehr hören, das ist ein Blödsinn. Man wird es immer hören. In der Geschichte des österreichischen Fußballs ist es verankert und wird immer bleiben. Aber nicht mehr, nicht weniger. Ich hab mich darüber gefreut, aber ich habe heute nichts mehr davon, weil ich vor vielen Jahren, ich denke mir, ist gar nicht so lange her, aber nachdenken darf ich gar nicht, dass ich diese Tore geschossen habe und wir haben gewonnen, 3-2. Das ist Fußballgeschichte aus, nicht mehr, nicht weniger. Und das wird immer, bei einer Fußballweltmeisterschaft wird das immer wieder kommen. Wenn Österreich dabei ist, umso mehr.
Ja, 78, Robert, da waren Sie noch nicht auf der Welt. Das heißt, das kann nicht...
Das darfst du nicht sagen, das will.
Ja, das heißt, das kann jetzt nicht die erste aktive Erinnerung sein. Sie werden das dann natürlich nachher erzählt bekommen, aber man kriegt das natürlich mit, wenn man im Fußballkosmos ist. Aber wissen Sie, was Ihre erste Erinnerung an eine Weltmeisterschaft ist?
Ja, tatsächlich in den USA 94. Schließt sich der Kreis, genau. WM 94, Stefan Effenberg, Stinkefinger und so weiter. Viertelfinale aus gegen Bulgarien, Jordan Lechkov. Kann mich noch gut erinnern, mit dem Kopfball verlängert. Das waren so mal zwei, da war ich 9. Und das war traurig. In der Nacht aufgestanden, um zu schauen und dann ausgeschieden. Mit großen Erwartungen, das war traurig. Aber ich kann mich auch noch ins Finale erinnern. Baggio schießt in den Nachthimmel. Oder?
Schau, wir finden einige nicht so schöne Erinnerungen für die Deutschen. Der Abend entwickelt sich gut, Hans, würde ich sagen, für uns beide. Didi, bei dir warst natürlich zweimal selbst auch dabei. Einmal im Finale gegen Brasilien verloren. Ist das auch das, was dir am ehesten in Erinnerung geblieben ist, oder sind es andere Sachen?
Also wenn du zum Turnier fährst, willst du es natürlich gewinnen. Jetzt hast du natürlich als große Nation bessere Chancen oder eine reelle Chance als die kleinen Nationen. Wir sind ja mit wenig Erwartungen hingefahren, hatten aber eine richtig gute Mannschaft. Und wir mussten damals durch die Playoffs gehen, haben gegen die Ukraine gespielt, weil die Engländer die Gruppe gewonnen haben. Und mich hat das ein bisschen erinnert an die Österreicher. Das letzte Spiel gegen Bosnien, als ja lange dem Rückstand hinterhergelaufen sind. Und wenn du dann diese Widerstandskraft haben musst, dann musst du als Mannschaft zusammenrücken und sagen in der Halbzeit, Männer, wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie da einen reindrücken, dass wir uns diese Playoffs ersparen. Weil die Playoffs, ganz Türkei, Italien, das ist keine Garantie, dass du dann zur WM fährst. Und ich glaube, dass das für die Österreicher gar nicht schlecht war, dass sie dieses Spiel hatten gegen die Bosnier, wo sie wirklich beißen mussten und schauen mussten, dass sie das Tor, der Gregoritsch hat ihn dann reingemacht, und bei uns war das ähnlich. Wir sind dann zur WM gefahren, also haben wir erstmal eine Riesenfeier gehabt nach dem Rückspiel gegen die Ukraine. Und dann haben wir gesagt, um 3, 4 in der Früh.
Wo du natürlich nicht mehr dabei warst, um 3 oder 4 in der Früh.
Ja, ein bisschen noch. Und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir dann nach Japan und Südkorea, jetzt soll uns erst Bayern erschlagen. Ja, und das hat uns dann bis ins Finale gebracht. Nur Finale zu verlieren ist wie das Viertelfinale zu verlieren. Also winner takes it all. Deswegen war eine schöne Erfahrung, hat einen super Spirit. Da wächst natürlich was zusammen, auch über die aktive Zeit hinaus mit den ganzen Mitgliedern, die da im Kader waren und Trainerstab. Aber es ist natürlich dann schon bitter, wenn du da 4 oder 5 Wochen dort bist und dann als zweiter Sieger nach Hause fährst.
Ja, wir wollen gleich sprechen über die Chancen der Österreicher jetzt auch bei dieser Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Davor, weil wir jetzt schon ein bisschen in der Vergangenheit gewesen sind, schauen wir eben mal noch zurück. 1998 war also Österreich das letzte Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei und wir haben uns bei ein paar umgehört, die eben damals dabei gewesen sind und die jetzt in der besinnlichen Zeit gemeinsam am Christkindlmarkt nochmal zurückgeblickt haben, wie das damals war.
Grüße dich. Ich glaube, dass das einfach auch wichtig ist, dass die immer wieder Zeichen setzt, ja, was Gemeinschaft eigentlich ausmacht im Sport und dass noch lang, lang drüber auch die Gemeinschaft, Freundschaft bestehen bleibt, obwohl ich bei uns noch Schwarz-Weiß-Fernsehen war.
Das war schon 90 ein Erlebnis. Wobei ich das mehr dann auch von der Bank aus gesehen habe, das ganze Spektakel. Aber dann 98, das war schon ja, für einen Fußballer das Größte, wenn du da dabei sein kannst.
Ja, das ist so der Olymp von dem Ganzen. Also das ist, da geht nichts drüber und dann hofft man eben, oder man verspürt, man spielt nicht für sich oft allein oder für einen Verein, sondern man spielt für eine ganze Nation. Also das bekommt man mit, das bekommen die Spieler mit. Und da hat man auf der anderen Seite eine Riesenfreude, dass man das machen kann und auf der anderen Seite auch eine Riesenverantwortung. Das werden auch die Spieler nächstes Jahr in Amerika spüren, dass da eben die ganze Nation drauf schaut und das bedeutet jedem was.
Ja, auf jeden Fall, klar. Also wenn man es immer respektiert und Es ist schön, diese Freundschaft auch nach...
Ist natürlich auch Dankbarkeit von Toni, weil ohne mich als Mitspieler hätte er 25 Tore weniger geschossen. Und das ist natürlich schon ein Schlitzohrig, wenn du so Intelligenz hast. Ja, weißt, wem du dankbar sein musst. Und das ist halt jetzt... Aus Dankbarkeit ist eine Freundschaft geworden und das ist schön.
Ja, und er würde heute in irgendeiner Gartenhütte schlafen. Ne? Und er hat ein schönes Haus, einen schönen Garten, einen Schwimmbad. Ne? Das hat alles mir zu verdanken.
Danke, danke. Noch einmal
bitte,
danke.
Bitte.
Ich muss sagen, ich habe erst im Wirtuten war, also in Italien, muss ich sagen, habe ich nicht so das Gefühl gehabt, wie wichtig das Ganze ist. Man kriegt das erst dann richtig mit, wenn man dann nicht mehr dabei ist. Und wenn man jetzt gesehen hat, dass 25 Jahre braucht hat, Österreich, dass sie da dabei sind, also dann ist man schon stolz auf sie.
Es ist ein Ziel, auf das man eigentlich sein ganzes Leben als kleiner Junge hin träumt. Und wenn man das dann geschafft hat, ist es unbeschreiblich. Ich glaube, das können nur die Jungs, die es jetzt auch geschafft haben, die Qualifikation, können da ein bisschen mitfühlen, wie sich das anfühlt.
Ich glaube, dass es auch ein bisschen einfacher geworden ist, dadurch, dass mehrere Nationen dabei sind. Und ja, es wär natürlich wunderschön, wenn man weiterkommt, was wir letztendlich dann nicht geschafft haben.
Ja, also war nett, wieder mal zu sehen, die ganzen alten Bekannten, Hans. Du hast festgestellt, sie sind alle jünger geworden.
Ja, es sind eigentlich alles alte Herren, aber leider Gottes bin ich schon älter für die alten Herren.
Ja, aber auch dir sieht man es nicht an, weil ich Robert Klaus heute schon ein Kompliment
danke dir vielmals
angesprochen habe. Michi Konsel hat es jetzt gesagt, er wünscht natürlich der jetzigen Mannschaft, dass sie weiterkommt, als es damals 1990 und 98 der Fall gewesen ist. Du warst ja beide Male sehr kritisch damals in den Jahren 90 und 98, hast vor allem die Einstellung oft einmal kritisiert. Machst du dir diese Sorgen bei der jetzigen Mannschaft auch?
Muss man sich keine Sorgen machen. Wenn wir unsere Gruppe anschauen, die ist schwer, die muss man mit Respekt beachten trotzdem, aber wir müssen diese Gruppe schaffen. Mit dieser Mannschaft, die wir jetzt haben, mit diesen vielen Legionären bei durchaus auch namhaften Vereinen, müssen wir diese Gruppe schaffen. Was nachher passiert, ist dann die Frage, ich habe jetzt nicht den Turnierbaum so verfolgt, wer dann in Frage kommen würde, obwohl ja eins war es, aber das sage ich nicht. Aber die Gruppe muss man schaffen und dann ist wirklich, wird man erster oder zweiter, wer ist der Gegner.
Ja, Argentinien, Jordanien, Algerien sind sie ja geworden, mit Jordanien eben dem WM-Debütanten. Sagst du auch, wie viele, dass das Spiel sein wird, das man gewinnen muss als österreichische Mannschaft gegen Jordanien, das Spiel gegen Algerien das Entscheidende sein wird?
Ja, man muss gegen Jordanien gewinnen mit dieser Mannschaft und man muss gegen Algerien gewinnen mit dieser Mannschaft. Argentinien wäre vermessen, wenn ich das sage, weil das ist ein großer Gegner, das ist ein Anwärter für den Weltmeistertitel. Aber die anderen zwei müssen wir schlagen. Das ist das Grundprinzip und die Grundordnung, dass wir diese zwei schlagen müssen. Und da wären wir in dieser Gruppe entweder Erster oder Zweiter.
Jetzt haben wir schon kurz angerissen. Mit Didi, Deutschland hat es ganz gut erwischt, würde ich sagen, bei der Auslosung. Nicht der Meinung?
Ich finde, Ecuador ist ein ganz unangenehmer Gegner, extrem viel Physis, Elfenbeinküste. Didi hat es gesagt, jedes Spiel gewonnen. Ich finde, die ist nicht leichter als die anderen Gruppen. Also ich finde jetzt, es gibt keine Hammergruppe, du hast in jeder extrem viele Kontinentalverbände drin, also du hast nicht mehr wie sonst zwei Europäer oder so. Und deswegen ist es spannend, aber ich finde jetzt klar, Curaçao, es ist ein Debütant und so weiter, aber ich finde die Elfenbeinküste in Ecuador schon, die muss man erstmal schlagen. Und es wird Deutschland weiterkommen und es wird Deutschland erfolgreich sein, aber ich warne einfach davor, dass man sagt, es ist ein Selbstläufer, ich bin auch bei Österreich nicht dabei, dass es ein Selbstläufer wird, dass man, ja, Jordanien auch sicherlich einfachere Gegner, aber zum Beispiel Algerien sehe ich auf Augenhöhe mit Österreich, Österreich mit ihrer Art und Weise können sie dort einen großen Erfolg haben, aber ich erinnere so ein bisschen an die EM im letzten Jahr, wo alle vor dem Spiel gegen die Türkei nur darüber geredet haben, wie ist der weitere Weg, bis man dann Deutschland im Finale anscheinend treffen sollte. Das war ja der einhellige Tenor überall. Und es hat sich auch so ein bisschen, glaube ich, in die Mannschaft reingetragen. Und es hat einfach der Mannschaft nicht gut getan. Ich glaube, Österreich, wenn sie aus einer gewissen Underdog-Rolle herauskommen, aus einer unangenehm sind, wie sie Fußball spielen, dann sind sie immer richtig gut, dann können sie überraschen, dann können sie für Furore sorgen, siehe EM letztes Jahr in der Vorrunde. Aber ihnen diese Favoritenbürde umhängen und sagen, ihr seid jetzt der Favorit in diesen Spielen, glaube ich, tut der Mannschaft nicht gut.
Wie sieht das, denken Sie, auch Ralf Rangnick, den Sie ja auch gut kennen, dessen Co-Trainer Sie gewesen sind bei Red Bull Leipzig. Welche Ansprache wählt der da auch, wenn Sie sagen, man tut der Mannschaft nichts Gutes, wenn man ihnen die Favoritenrolle umhängt? Er ist ja grundsätzlich immer einer, und Sie korrigieren mich, wenn ich es falsch verstehe, der die Mannschaft schon grundsätzlich immer so einstellt, dass man ein Spiel gewinnt, ja, um dieses dann auch zu gewinnen.
Der Ralf strebt nach dem Maximum. Das ist auch gut, das ist auch seine große Stärke. Und er hat Leute um sich herum, die ähnlich denken. Und das ist das, was ihn auszeichnet. Und er wird sicherlich von der Mannschaft viel fordern, aber er wird auch genau wissen, auf welche Art und Weise. Und einfach nur vom Reden, dass man Favorit ist und dass man gewinnen muss, wird es nicht funktionieren. Es geht darum, einen klaren Plan zu vermitteln, Stärken herauszuarbeiten, die eigenen Stärken in den Vordergrund zu stellen. Und das ist das, was er tun wird mit seinem Trainerteam, damit man dann diese Spiele erfolgreich bestreiten kann.
Jetzt geht es ja bei Ralf Rangnick, Hans, nach der WM dann auch um seinen Vertrag, ob dieser verlängert wird oder nicht, bei all dem, was er jetzt mit der Mannschaft geleistet hat, was er gezeigt hat. Wie siehst du die Personalie, Herr Rangnick? Wie siehst du seine Zukunft beim ÖFB?
Ja, ich denke mir, wenn die Weltmeisterschaft positiv ausgeht, wird er verlängern. Das ist ganz normal.
Bist du auch der Meinung, dass er das tun sollte?
Meine Meinung möchte ich nicht bekannt geben.
Wieso nicht? Ich würde mich interessieren.
Weil ich schon von Anfang an eine andere Meinung dazu gehabt habe. Und das habe ich schon gesagt. Und mehr will ich nicht sagen. Die Mannschaft spielt gut. Er macht das sehr gut. Das ist in Ordnung.
Aber dann definier vielleicht positiv. Du hast gesagt, wenn es positiv ausgeht, was ist denn für dich ein positiver Ausgang aus Sicht
der Bei der Weltmeisterschaft? Ja. Die Gruppe sollte man überstehen und dann wer wird der Gegner sein, dann, wenn man Erster ist, wer wird der Gegner sein, wenn man Zweiter ist? Das kann man im Vorhinein nicht sagen. Und dann muss man schauen, wer dieser Gegner ist, ich denke mir, die Mannschaft ist schon imstande, auch darüber zu kommen.
Jetzt kennen Sie ihn, wie gesagt, gut, Robert. Denken Sie, dass er sich das vorstellen kann, länger zu bleiben? Auch er wird natürlich nicht jünger. Clubgeschäft ist natürlich etwas anderes als bei einer Nationalmannschaft. Wie sehen Sie es?
Ich glaube, beim Ralf geht es natürlich auch um Erfolge und ums Abschneiden der WM, aber ihm geht es vielmehr darum, sieht er die Möglichkeit, was zu gestalten, voranzukommen, sieht er Potenzial in der Spielergeneration. Es sind einige Spieler, die kommen in ein gewisses Alter mittlerweile, Arnautovic, Alaba, und sieht er genug Potenzial, um mit dieser Mannschaft auch einen neuen Weg zu bestreiten bis zum nächsten großen Turnier. Und wie viel Möglichkeit hat er dort, Einfluss zu nehmen? Und das ist für ihn ganz wichtig. Und natürlich ist das WM-Abschneiden wichtig, weil es einen Push gibt, weil es einfach nochmal Selbstvertrauen gibt für die Spieler, diese Erfahrung zu haben. Für alle ist es das erste Mal, die dabei sind. Und das kann ganz, ganz viel bewirken. Und deswegen, glaube ich, spielt es eine große Rolle. Aber für ihn ist auch wichtig, wie sieht der Weg danach aus?
Ja, weil ja die Mannschaft, und wir schauen uns deine Top 11 an, Hans, du möchtest dich zwar nicht zur Zukunft von Ralf Rangnick äußern, aber du hast dir überlegt, wie du denn aufstellen würdest für das erste...
Du wolltest das geheim halten.
Achso, ja, du hast gesagt, Ralf Rangnick darf es nicht sehen, aber nachdem er ja noch in den USA weilt und auf Quartiersuche ist, bezweifle ich, dass er uns jetzt live zusieht. Also so würdest du dich entscheiden, so würde deine Elf dann aussehen im ersten Gruppenspiel?
Ich habe die Besten aufgestellt, ich hab nichts anderes gemacht.
Ja. Gibt es Gegenstimmen der Herren, Didi?
Das erste ist Jordanien, oder?
Ja.
Nee, passt. Die Frage ist halt nur mit Arnautovic beim Turnier, wie oft, wie lange er spielen kann. Also ich werde immer vorsichtig, also gegen Argentinien oder Algerien wäre er bei mir wahrscheinlich nicht in der Startaufstellung, der Arnautovic. Du hast dann Wimmer noch, der hinter Gregoritsch spielen kann, also da hast du Optionen. Aber so, das ist schon eine sehr gute Mannschaft.
Ja, ich glaube, gegen Jordanien könnte es passen mit den beiden Stürmern von, weil man schon viel Ballbesitz hat, viele Bälle in die Box bringen muss, viele Bälle sichern kann vorn, gewisse Torgefahr hat. Die Frage ist, hinten in der Kette, Posch rechts, Leimer links oder Leimer rechts im Vene links, das ist immer die Frage, die je nach Gegner immer beantwortet wird. Auch mit Porsche ist man ein bisschen flexibler, um man auch eine Dreierkette spielen zu können, dann situativ mit Ball oder in der Eröffnung gegen einen tiefen Gegner. Romano Schmid ist eine Option. Baumgartner ist im Moment, glaube ich, nicht rauszudenken, ist einfach unglaublich gut drauf. Aber bis dahin ist auch noch eine gewisse Zeit, muss man auch sagen. Wir reden jetzt im Dezember.
Verletzungen, wie gesagt, kann man alles nicht einschätzen. Aber was Didi mit dem Blick auf diese Elf zu sehen ist, und das bringt uns irgendwie zu einem Thema, das die deutsche Nationalmannschaft ja schon durchlebt hat, ist der Generationenwechsel, der Österreich dann vermutlich nach dieser Weltmeisterschaft bevorsteht. Weil da sind natürlich schon ein paar Herren dabei, ohne jetzt alterstechnisch jemanden nahe treten zu wollen, habe ich heute schon des Öfteren gemacht. Aber trotzdem, Arnautovic, Sabitzer, Alaba, das sind alle im besten Fußballeralter oder schon eher darüber hinaus. Das heißt, siehst du da Gefahr oder machst du dir Sorgen, was vielleicht danach nachkommen könnte? Und wie war das auch in Deutschland, wie gesagt, jetzt wo es die Müllers und Neuers und Hummels in der Nationalmannschaft nicht mehr gibt?
Ja, also wir sind wahrscheinlich kein gutes Beispiel. Wir sind bei den letzten beiden Weltmeisterschaften sind wir in der Vorrunde ausgeschieden, was es bis dahin noch nie gab. Aber diesen Umbruch, den hast du ja eigentlich ständig, weil du natürlich immer Spieler hast. Ich bin zur WM gefahren, 98 das erste Mal, da war ich mit 24 der jüngste Spieler. Da waren noch 8 oder 9 Weltmeister von 90 dabei. Und wir hatten dann danach ein Riesenproblem, weil man dann die nächsten 3-4 Jahre kaum was nachkam. Jetzt hast du mit der U17 hast einen hervorragenden Jahrgang. Das ist wahrscheinlich für die nächste EM oder WM, ist das möglicherweise zu früh mit 20, 21, 22. Und da musst du einfach schauen, dass du Leute findest und dass andere in diese Rollen hineinwachsen, weil du natürlich mit Alaba einen Spieler hast, der das Aushängeschild des österreichischen Fußballs war. Jetzt muss man mal schauen, ob er bei Madrid bleibt. Ich glaube, es würde helfen, wenn er 6 Monate irgendwo spielt. Ich weiß nicht, ob er Interesse hat oder ob es da Ambitionen gibt.
Einfach wegen der Praxis,
meinst du? Ja, natürlich, weil wenn der jetzt, er spielt wenig oder kaum oder keine Rolle, das heißt, wenn der jetzt bis Sommer nicht spielt, birgt das natürlich schon ein gewisses Risiko, ihn spielen zu lassen, weil diese Match-Fitness, die kriegst du nicht beim Trainieren. Ja, da musst du spielen dafür. Und wie gesagt, er hat in den letzten Jahren mit seiner Verletzung, in den letzten 1-2 Jahren, ist er sein Einfluss schon weniger geworden. Die EM hat er auch nicht gespielt, wo sich die Mannschaft super verkauft hat. Und das ist natürlich dann eine Chance für einen dann, so für einen Seiwald, den ich für einen herausragenden Spieler halte, auch einen Schlager, der lange verletzt war, in diese Führungsrollen hinein zu wachsen. Und wenn ich sehe, die Hans hat gesagt, die spielen alle bei guten Vereinen und die deutschen Legionäre fast ausnahmslos bei Mannschaften, die in der oberen Tabellenhälfte sind. Also das ist eine richtig gute Mannschaft, aber selbst wenn 2-3 aufhören sollten nach der WM, würde ich mir keine größeren Sorgen um die Nationalmannschaft machen.
Ja, weil es ist ja die Aufstellung, ist ja, du fragst mich jetzt um die Aufstellung und wir sprechen über die Weltmeisterschaft, die im Juni ist.
Das ich frage dich dann noch einmal.
Ja, das ist dann vielleicht etwas ganz was anderes. Das kann sein, wenn Spieler verletzt sind, aber das wären halt die Besten.
Machst du dir Gedanken, was nach der goldenen Generation kommt? Oder sagst du, weil die es auch erwähnt hat, die U17 Vize-Weltmeister geworden, grandioser Erfolg, da kommt genug nach?
Die goldene Generation war an mir.
Entschuldigung.
Das ist vielleicht die zweite goldene Generation. Aber mag sein, das müssen sie jetzt beweisen. Das ist immer diese Vergleiche zu ziehen, das finde ich völlig falsch, weil jede Generation hat ihre Idole. Und wir waren eine goldene Generation, auch gemischt. Und die Mischung bei uns, darum waren wir so gut. Wenn man eine Mischung gehabt zwischen Jung und Alt, die Jungen waren gerade in Aufstreben, wir und die Alten waren noch nicht alt, dass sie schlechter geworden sind. Und wenn das eine goldene Generation sein sollte, die jetzt spielt, dann müssen sie es jetzt bei der Weltmeisterschaft beweisen, wie weit sie kommen. Wenn sie weiterkommen wie unsere Generation, muss man gratulieren, dann haben sie es besser geschafft, dann haben sie es mehr geschafft, dann haben sie es weiter geschafft bei der Weltmeisterschaft. Aber das muss man einmal abwarten.
Ich bin auf jeden Fall sehr froh, Hans, dass du dich im Tor für Alexander Schlager entschieden hast. Nicht nur, weil ich diese Entscheidung voll inhaltlich unterstütze, sondern weil er jetzt uns auch zugeschaltet ist.
Ich bin da frei, Tom.
Na, hoffentlich. Fragen wir ihn mal nach. Schönen Abend, Alexander Schlager.
Hallo, grüß euch, danke für die Einladung.
Zufrieden und glücklich, dass Sie in der Elf von Hans Kranke sind, auch wenn er angemerkt hat, es ist ja noch Zeit bis dahin, aber trotzdem?
Also ich habe es ja schon mal vor 2 Jahren erfahren, wie es sein kann, deswegen freut es mich natürlich sehr, ist schon eine Ehre, aber wie jetzt glaube ich in der Runde schon öfters besprochen worden ist, es ist nur ein halbes Jahr bis dahin und für mich geht es auch Wochen für Wochen, Spiel für Spiel und mich gut darauf vorzubereiten, Wochen für Wochen mal Leistung zu bringen und was kommt, kommt.
Welche Bedeutung hat grundsätzlich aber trotzdem die Aussicht auf dieses große Ereignis für Sie, weil Sie haben es angesprochen, bei den letzten Europameisterschaften, sowohl 21 als eben auch 24 waren Sie dann verletzt kurzfristig. Die Aussicht darauf trotzdem, in dem Wissen, dass natürlich noch viel passieren kann, was wir nicht hoffen, aber was löst es aus, auch wenn jetzt die Auslosung gewesen ist am Freitag?
Ja, es ist nach wie vor natürlich ein wahnsinnig cooles Gefühl, aber wir sind uns schon dessen bewusst, dass wir haben uns jetzt für das qualifiziert, das war ein riesengroßer Meilenstein, ich glaube, der, wo jetzt auch ganz Österreich so gefühlt drauf gewartet hat, da sind wir sehr glücklich und auch sehr stolz darauf, dass wir das erreicht haben, aber es geht dann schon auch darum, dass wir dorthin fahren und nicht, wir sind jetzt dabei und super, sondern wir wollen dort auch Österreich so repräsentieren, dass man am Ende des Tages dann auch sagen kann, wir haben das Maximale für uns, für unser Land, für unsere Fans, die uns unterstützen, gegeben. Und deswegen ambitioniert, aber natürlich stolz, dass wir da mitwirken.
Das Highlight für viele, wenn nicht für alles mit Sicherheit, das Duell mit dem Titelverteidiger, mit Argentinien. Gestern durch Zufall MLS-Finale geschaut, Inter Miami mit Messi. Vielleicht dann auch mit einem anderen Gefühl zu wissen, okay, der kommt vielleicht in ein paar Monaten dann auf mich zu.
Also geschaut habe ich es nicht. Ich habe es heute in der Früh mitgekriegt. Aber ja, ich freue mich. Ich glaube, dass man gegen einen Titelverteidiger sozusagen antritt, ist top. Ich glaube, viele freuen sich oder alle freuen sich auf das Spiel. Das ist auch irgendwie ein Lohn dessen, was wir sich in den letzten Jahren erarbeitet haben. Und wir können gegen Argentinien zeigen, was in uns steckt, mit unserer Art und Weise Fußball zu spielen, zu überraschen vielleicht. Und trotzdem sind wir uns auch dessen bewusst, dass wir sie sind nicht umsonst Weltmeister geworden, gegen eine absolute Top-Mannschaft spielen. Und ja, nichtsdestotrotz glaube ich, das ist auch unser Anspruch. Gehen wir in jedes Spiel rein und wollen es gewinnen. Und genauso werden wir es auch gegen Argentinien versuchen.
Jetzt hat sich Hans Kranke, wie gesagt, als Nummer 1 nominiert. Ralf Rangnick war ja da nicht immer so klar. Wie gesagt, bei der letzten Europameisterschaft, da wären Sie eigentlich die Nummer 1 gewesen. Dann haben Sie sich verletzt, konnten dann nicht mit dabei sein. Und generell, außer ich habe es verpasst, aber so wirklich ausgesprochen, wer jetzt die Nummer 1 ist, hat das ja nicht wirklich. Wie schaut da die Kommunikation mit Ihnen aus?
Relativ ähnlich. Also ich glaube, wir pflegen ein sehr offenes Verhältnis, vor allem im Dortmund-Team, während den Lehrgängen jetzt in der Qualifikation. Ich glaube, der riesengroße Trumpf, den wir in unserer Gruppe haben, ist, dass man ja auf der Torwartposition alles gönnt, dass jeder für jeden da ist, jeder jeden unterstützt. Und man hat es jetzt in der Quali auch gesehen. Im Sommer, die ersten Spiele war ich nicht dabei. Da hat der Benzi seine Sache hervorragend gemacht. Dann war ich immer wieder da, hab Spiele gespielt, es hat gut gepasst. Am Ende des Tages geht es darum, dass man für unser Land, für uns erfolgreichen Fußball spielen. Und ich habe es in der Vergangenheit und natürlich jeder von uns will spielen. Aber ich glaube, der große Trumpf bei uns ist in der Mannschaft ist diese Energie, Gas zu geben, zu unterstützen, alles reinzuhauen, egal in welcher Funktion man dann auch immer. Es ist halt so, man kann nur von Beginn an spielen. Und ja, deswegen, wie ich vorher gesagt habe, ich versuche mich auf meine Leistung zu konzentrieren, das Beste zu geben. Und am Ende des Tages ist das eh eine Entscheidung, die ich nicht selber treffe. Ich kann mich nur empfehlen. Und von dem her schauen wir mal.
Diese Diskussion darüber, wer bei der Nationalmannschaft im Tor stehen soll, die gibt es ja auch in Deutschland, obwohl eigentlich alle der Meinung waren, dass es geklärt ist, nachdem Manuel Neuer gesagt hat, er steht nicht mehr zur Verfügung. Trotzdem wird dauernd diskutiert. Viele sagen, er muss zurückkommen, trauen das dann offensichtlich Oliver Baumann nicht zu. Wie siehst du diese Causa? Wie wichtig ist es, da auch Klarheit zu haben?
Ja, natürlich ist es wichtig. Ich sage immer, in der Mannschaft gibt es zwei Positionen, wo du keinen Konkurrenzkampf willst. Das ist im Tor und ist im Sturm. Ja, also es ist auf der 1 und auf der 9. Und der Neue ist zurückgetreten und bevor er nicht sagt, er kann sich vorstellen, wieder zu spielen, gibt es keine Diskussion, weil er im Moment nicht zur Verfügung steht. Sollte er seine Meinung ändern im Februar, März, dann muss sich der Bundestrainer natürlich die Frage stellen. Jetzt ist die andere Sache natürlich, der ist zurückgetreten nach der Europameisterschaft. Jetzt spielen andere oder ein anderer Torhüter, spielt die Quali. Und jetzt zu kommen und zu sagen, so, jetzt bin ich wieder da, Männer, stellt mich ins Tor. Ich könnte mir vorstellen, dass es da in der Mannschaft Widerstand gibt. Also ich als Spieler wäre kein Freund davon, weil es natürlich den anderen nicht gerecht ist gegenüber. Auf der anderen Seite, wenn ich der Bundestrainer wäre, dann muss ich mir die Frage stellen, mit welchem Torwart habe ich die beste Chance, ins Viertel-, Halbfinale oder Finale zu kommen. Und das könnte unheimlich spannend werden. Meine Tendenz jetzt ist, er ist zurückgetreten, er hat die Quali nicht gespielt und ich glaube, die Gefahr, also der Trainer wird natürlich, der Nagelsmann wird natürlich mit den Spielern sprechen, was sie dazu sagen. Aber ich glaube, dass die eine große Gefahr ist, dass ein Teil oder ein Großteil der Mannschaft sagt, so geht's nicht. Ja. Deswegen, und Ter Stegen hat es lange nicht gespielt, der muss erst einen Verein finden, wo er spielt. Ich gehe davon aus, dass Baumann im Tor steht.
Ja, aber ist schon spannend, wie du sagst. Manuel Neuer hat eigentlich des Öfteren gesagt.
Absolut, aber deswegen ist es auch wichtig, dass Alexander, der ist jetzt, das ist sein Platz im Moment, weil du brauchst vom Trainer nicht hören, dass du Erster bist, du musst spielen. Das ist das Wichtigste, weil wenn du spielst, dann bist du erster Torhüter. Nur natürlich muss er, glaube ich, schon oder sollte er irgendwann sagen, das ist mein Torwart für die Weltmeisterschaft, weil das natürlich Sicherheit gibt. Und wie gesagt, auf der Torwartposition willst du keinen Konkurrenzkampf, weil da geht es mehr als auf jeder anderen Position um das Selbstwertgefühl, um das Selbstvertrauen. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass im März bei der nächsten Länderspielpause, dass der Trainer sagt, er ist mein Torwart. So wie es der Hans gemacht hat.
Didi Hamann ist ein Experte.
So schaut's aus. Und vielleicht schaut uns ja Ralf Rangnick doch zu, auch wenn du das
es
nicht wolltest.
Er muss einen Einser-Tormann finden. Auch die Deutschen müssen einen Einser-Tormann finden. Der Stegen war für mich gesetzt, weil das ist mein Passer-Tormann. Aber spielt leider nicht und hat Wickeln. Und daher ist wieder der Neuer im Gespräch. Und der Neuer ist natürlich einer der besten Torhüter, die es momentan in Europa gibt, sowieso.
Ja, und spielen hilft natürlich, hat Didi auch gesagt, wenn man regelmäßig spielt und wenn man gewinnt. Und damit kommen wir wieder zu Salzburg. Alexander Schlager, dann hilft das natürlich auch. Man hatte schon fast geglaubt, die Salzburger können nicht mehr gewinnen, sage ich jetzt mal so frech. Anfang November der letzte Sieg gewesen, bis gestern. Dann eben das Spiel gegen Blau-Weiß Linz gewonnen. Und trotzdem, Alexander, sprechen alle darüber, auch wenn Salzburg Tabellenführer ist, dass Salzburg der schlechteste Tabellenführer in den Top 20 Ligen in Europa ist, was den Punkteschnitt betrifft etc. Und keiner scheint wirklich zufrieden, zumindest von außen. Wie sieht es in der Innenwahrnehmung aus?
Am Ende des Tages stehen wir auf Platz 1. Von dem her, klar, ich glaube, wir haben ganz viele Spiele in der Saison gehabt, wo man am Ende des Tages sagt, okay, da wäre absolut mehr möglich gewesen. Das ist dann schon irgendwo auf Dauer natürlich auch immer so eine negative Begleiterscheinung. Aber ich sage nichtsdestotrotz, ich habe es in der Vergangenheit immer wieder betont, wir haben ganz, ganz viele Spieler in der Mannschaft, für die es das erste Profijahr. Ich glaube, es war jetzt gestern irgendwie unser 27. Pflichtspiel ohne der Club-WM im Sommer. Und ganz viele Spieler machen einfach jetzt die erste Erfahrung damit, alle drei Tage zu spielen und das durchgehend. Und für das muss man sagen, haben wir uns, wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten zwei Jahre, das kann ich erst beurteilen, seitdem bin ich da, finde ich, vor allem was das Kollektiv betrifft, sehr stabilisiert. Wir haben Energie reingebracht, die dann schon auch da ist, wo man sagt, jedes Spiel, jeder geht ans Maximum. Wenn man sich unsere Werte anschaut, das ist teilweise wirklich fantastisch. Es geht dann nur einfach nur um diese Details. Wir treffen heute nur immer hinten. Also wir kriegen viele Gegentore. Wir sind vorne, treffen wir hin und wieder nur oder öfters nur falsche Entscheidungen, die dann letztendlich auch Spiele vielleicht nochmal kippen lassen oder so ein bisschen dieses Momentum verlieren. Und deswegen wirkt vielleicht am Ende des Tages ein Sieg jetzt nicht obersouverän. Aber man merkt auch, dass wir dranbleiben, dass wir Gas geben, dass wir versuchen Woche für Woche. Und ja, und irgendwo ist ja dann Platz 1 ja jetzt auch nicht irgendwie das erreicht man jetzt auch nicht nur, weil man sagt, keine Ahnung, die haben ein bisschen am Masen oder so, sondern wir arbeiten uns das schon. Und nichtsdestotrotz ist eine Momentaufnahme, es gibt noch ganz, ganz viele Runden zu spielen. Die Liga ist sehr eng, dessen sind wir uns auch bewusst und wir müssen Wochen für Wochen performen. Und ja, und das versuchen wir und da sind wir sehr glücklich, dass uns gestern dann natürlich ein wichtiger Auswärtssieg gelungen ist.
Dann Gratulation nochmal dazu. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so spät am Abend. Alles Gute Gerne. Für die letzten Spiele vor der verdienten Winterpause.
Dankeschön. Eine schöne Show noch.
Danke. Robert, Salzburg ja immer noch auf der Suche nach einem Geschäftsführer Sport oder einem sportlich Verantwortlichen, nachdem Jeroen Schröder zu Gladbach gegangen ist. Markus Mann von Hannover 96 soll im Gespräch sein, soll Verhandlungen führen mit Jürgen Klopp, der ja Head of Global Soccer ist. Eine Verbindung, die Sie sich vorstellen können oder würde das matchen Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, der Markus, ich kenne ihn, schätze ihn auch. Er hat jetzt in Hannover einen richtig guten Job gemacht, hat eine gute Karriere, eine gute Ausbildung genossen, über Hoffenheim jetzt in Hannover gelandet, auch viele Einflüsse schon mitbekommen, verschiedene Arten, Ideen von Fußball auch gesehen. Er ist jemand, der, glaube ich, gerade was so die Transfers betrifft, diesen Sommer einen richtig guten Job gemacht hat. Also Hannover in der zweiten Liga hat extrem viele Transfers gemacht und sehr, sehr viele Spieler haben eingeschlagen. Teilweise auch Spieler, die vielleicht gar nicht so auf dem Zettel waren, die er geholt hat. Deswegen ist er dort einfach in den Fokus gerückt, zu Recht. Und ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das passt. Es gibt natürlich in Salzburg viele verschiedene Ideen, weil es gibt viele Menschen, die Ideen haben, was man tun kann. Weil ganz
das gibt es ja bei vielen Clubs.
Gibt es bei ganz vielen Clubs, aber in Salzburg ist es natürlich jetzt auch im Moment ein bisschen alles im Umbruch und da merkt man einfach schon, dass es da einfach nicht immer alles so schnell geht, wie es vielleicht sollte. Und deswegen haben sie jetzt sich auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit gelassen, um das ein bisschen gründlicher zu machen. Aber ich kann mir das ganz gut vorstellen, ohne jetzt irgendwas zu wissen oder zu kennen, aber kann mir das ganz gut vorstellen.
Ihr früherer Chef Markus Katzer war ja angeblich auch im Gespräch bei Salzburg, nachdem Andreas Schicker abgesagt hat und da offensichtlich der Wunsch da war, einen Österreicher zu finden, der diese Position übernehmen soll. Hätten Sie sich das vorstellen können oder waren Sie da doch überrascht, dass es da angeblich Gespräche gegeben haben soll?
Na, hat mich jetzt nicht überrascht. Auch da, Markus hat, glaube ich, einen guten Job gemacht, wenn man sich die Transfers anschaut, Einkäufe, Verkäufe auch. Und jetzt, ich kann jetzt nur über die Zeit reden, wo ich da war. Wir haben jetzt über Mamadou Sangaré, glaube ich, gesprochen, den wir geholt haben, Isak Jansson. Das weckt natürlich dann auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Österreich ist nicht besonders groß, es gibt nicht so viele Top-Clubs, der Weg ist relativ kurz. Und Andreas Schicker ist natürlich ein klarer Kandidat mit seiner Vita. Und dann kommt natürlich auch schon mal Markus Katzer, ist klar. Also für mich war das jetzt nicht überraschend.
Ja, hat aber jetzt letzte Woche gesagt, dass das endgültig kein Thema ist und dass er bei Rapid bleibt, weil er dann noch etwas vorhat mit Rapid. Alexander Schlager hat gerade gemeint, Hans, dass Salzburg ja nicht Tabellenführer ist, weil ihnen das quasi geschenkt wurde, sondern weil die Mannschaft schon was dafür leistet. Manche, wenn sie böse sind, würden sagen, im Moment ist der vorne, der am wenigsten schlecht ist.
Schwächelt, kann man sagen. Also wir sagen ja hier...
Siehst du da Gründe oder kannst du Gründe dafür nennen, warum das so ist dieses Jahr?
Nein, ich kenne die Gründe nicht, weil ich nicht in Salzburg bin. Aber
generell, was die Liga betrifft.
Es ist so, dass Salzburg schwächelt. Es ist so, dass Sturm schwächelt. Und daher haben die anderen mehr Chancen. Jetzt hat man hat erwartet, dass Rapid, die Chance für Rapid wäre dieses Jahr groß gewesen. jetzt im Augenblick und schon einige Zeit, dass sie vielleicht auf den Meistertitel spielen hätten können. Aber Rapid schwächelt auch, jetzt schwächeln alle, jetzt ist alles ziemlich eng. Der LASK präsentiert sich momentan, jetzt haben sie wieder 2-2 gespielt, okay, aber mit einem weniger noch. Der LASK macht momentan den besten Eindruck und sind auch in dieser Spitzengruppe. Also jetzt muss man warten. Im Fußball ist es so, dass man nicht weiß, was passiert. So wie ich gesagt habe, Rapid am Tiefpunkt. Und so paradox es klingt, sie sind 4 Punkte von der Tabellenspitze oder 5 Punkte von der Tabellenspitze entfernt, aber auch nur 4 Punkte vom 7. Platz oder vom 8. Das ist die Problematik jetzt. Aber das wird ihnen Salzburgern egal sein, ob man sagt, sie schwächeln oder nicht. Sie sind momentan wieder Erster.
Ist für dich der Last trotzdem, weil du ihn jetzt lobend erwähnt hast, noch Didi Kübauer, der im Moment, ist immer nur eine Momentaufnahme, Titelfavorit Nummer 1?
Ja, für mich ist der Last Favorit Nummer 1 im Moment, ja.
Und Rapid ist am Tiefpunkt, hast du gesagt. Definiere mal Tiefpunkt für uns, aber auch für die Damen und Herren zu Hause. Was?
Tiefpunkt, wie viele Spiele verloren?
Na, viele. Zuletzt 4 Pflichtspiele in Folge.
Ja, und dann im Europacup, also 5 Spiele haben sie hintereinander verloren. Warum hat der Peter Stöger gehen müssen?
War für dich die falsche Entscheidung?
Sehr schwer. Ich hab den Peter erlebt, ich habe das eh schon einmal gesagt, in dem letzten Interview bei Sky, glaube ich, im Stadion. Ich bin Stöger Peter beim letzten Match gesehen im Stadion, als sie verloren haben. Ich glaube, kein Last quasi nicht bei Sky, bei meiner Arbeit.
Ja.
Und habe ihn erlebt, sehr, sehr ruhig, sehr emotionslos. Und ich habe gesagt, fast traurig. Ich weiß jetzt nicht, was der Grund ist, weil ich habe zu ihm gesagt, Alter, super, gehen wir heute, wenn wir gewinnen, sind wir Erster. Und er hat gesagt, ja. Mhm. Und ich habe ihn versucht, also aufzubauen, weil ich ihn gern habe, weil er mein Spieler war, weil er ein sehr guter Spieler war, sehr guter Charakter. Und habe ihn versucht aufzubauen, es ist mir nicht gelungen. Er war traurig, er war emotionslos. Und genauso wie du in dieser Situation als Trainer nicht sein darfst. Das habe ich selber gespürt. Und da war irgendwas. Und man weiß, dass auch im Trainerteam etwas los war. Was kann ich nicht sagen, ich bin nicht dabei. Ich höre auch nur von manchen Stimmen und höre vielleicht ein bisschen mehr, aber nur ein bisschen mehr. Und da hat's irgendwie auch nicht gestimmt im Trainerteam. Auch mit den Entlassungen, mit den zwei Trainern, die entlassen hat. Also da hat schon irgendwas nicht gepasst und da passt es bei Rapid nicht, wenn das so war. Also das hat sich so angekündigt und ist eigentlich dann viel schneller gegangen, wie wir geglaubt haben. Aber die Niederlagen ist so. Das ist das Ungerechte für einen Trainer, dass er bei Niederlagen gehen muss. Aber es ist auf der ganzen Welt so und es ist gerecht. Leider ist es so.
Was Hans anspricht mit Themen im Trainerteam, meint er vermutlich auch, dass da ja auch Trainer mitgenommen wurden von Peter Stöger, die auch schon im Trainerteam gewesen sind, unter anderem bei Robert Klaus, also eben Stefan Kulowitz, der jetzt Interimstrainer ist, aber auch Jürgen Macher als Torhütertrainer, der ohnehin schon viele Jahre ist. Jetzt, wir müssen es ja gar nicht so sehr an der Person Kulowitz aufhängen, der sich dann natürlich auch noch ins Fettnäpfchen gesetzt hat und gemeint hat, das war eine coole Woche, nachdem sein Chef Peter Stöger entlassen wurde. Aber bist du skeptisch oder kannst du es nachvollziehen, dass man als Verein sagt, okay, man nimmt jetzt den Co-Trainer? Oder bist du einer von der Fraktion, der sagt, okay, der war ja Team von Robert Klaus oder im Team von Robert Klaus oder von Peter Stöger, also der hat ja hoffentlich diese ganzen Entscheidungen mitgetragen, die damals dort getroffen wurden.
Ja, also grundsätzlich bin ich kein Freund von Trainern, die mit 10 Mann im Gepäck kommen. Weil wenn der Trainer noch 6 Monate geht, dann gehen die anderen 10 auch. Und das kostet einen Haufen Geld für die Vereine. Deswegen, ich war beim Peter mal im Sommer nach dem Conference-League-Spiel, habe mal beim Training zugeschaut, habe mit ihm gesprochen natürlich auch. Und dann sagt er, die Trainer sind hier, glaube ich, einen mitgebracht, einen Vertrauten oder einen Co-Trainer. Und er sagt, ich will allen die Chance geben, zu zeigen, was sie können und wie sie es machen, ob das zusammenwächst. Das finde ich grundsätzlich einmal gut, weil es natürlich, wie gesagt, ein einfaches ist zu sagen, ich komme mit 7, 8, 9 Leuten, was in Deutschland der Fall ist, in Österreich vielleicht nicht so viel, weil das eine Kostenfrage ist. Deswegen fand ich das erstmal gut. Im Nachhinein hätte er es vielleicht anders gemacht. Ich weiß es nicht, da muss man den Peter fragen. Ich glaube, das größere Problem war, dass eben mit Burgstaller, mit Bellio sind zwei Spieler gegangen, die 30 oder 35 Tore gemacht haben letztes Jahr. Dann ist ein Sangaré gegangen, kurz vor Transferschluss. Und ich glaube, das größte Problem war, Rapid war, glaube ich, die erste Mannschaft, die drei Qualifikationsrunden überstanden hat in der Conference League. Und es waren ja alles enge Spiele. Also waren ja viele Spiele, die bis vor Viertelstunde, 20 Minuten vor Schluss in der Schwebe waren. Und dann haben sie immer einen Weg gefunden, sich durchzusetzen. Ja, und das waren jetzt nicht die besten Gegner, aber die muss man auch erstmal schlagen. Und ich hatte schon am Anfang der Saison, als dann die 4-5 Spiele gewonnen wurden, dann ist es halt so bei Rapid, weil er halt eine riesen Wucht hat, der Verein. Die beste Mannschaft seit Jahren, Meister, Conference League und was weiß ich, was sie noch alles gewinnen. Und ich hatte damals schon das Gefühl, dass die Mannschaft überperformt. Das heißt, die haben nicht gespielt, wo sie waren, die haben besser gespielt, als sie sind. Und in Wahrheit haben die Leute gedacht, als sie dann einmal 1-2 verloren haben, dass die Mannschaft sich unter Wert verkauft. Und das ist eine toxische Kombination, wenn du eine Mannschaft hast, die über ihre Verhältnisse spielt. Die Leute denken aber, und die Fans zuallererst, die denken, wir verkaufen uns unter ihren Erwartungen. Die haben nach Führung, glaube ich, vor 3 oder 4 Wochen gegen den GAK verloren zu Hause. Jetzt haben sie gestern gegen Ried verloren. Das heißt, so gut können sie nicht sein. Das waren jetzt unterschiedliche Trainer. Der Peter ist nicht mehr da. Der Kulowitz hat das Spiel geleitet gestern gegen Ried. Die haben sie beide verloren. Das heißt, wenn ich eine Mannschaft habe, ja, das kann man wahrscheinlich jetzt über den Sturm. Sturm hatte, glaube ich, bis diese Woche die schlechteste Heimbilanz in der Liga. Das kannst du wahrscheinlich über alle sagen. Deswegen ist im Moment sehr schwer zu sagen, wer Meister werden kann. Da wird sich noch viel tun. Nur wenn ihr eine Mannschaft habt, die den Anspruch hat, Meister zu werden, und ich verliere 2 Heimspiele gegen Mannschaften, die wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen, in die oberen, dann ist die Mannschaft vielleicht nicht so gut, wie die Leute gedacht haben.
Ja, gab ja viele Diskussionen, Robert, über diesen Kader. Gerade zu Saisonbeginn haben viele gesagt, das ist der beste Kader, den Rapid je hatte. Und auch wenn sie uns vorher gesagt haben, sie haben lange Zeit nicht Fußball geschaut, aber ich bin mir sicher, dass sie es trotzdem mitbekommen haben, wer alle gekauft wurde. War es der beste Kader oder ist es der beste Kader? Wie sehen Sie es?
Ich habe kein Spiel vom SK Rapid gesehen.
Kein einziges?
Das letzte Spiel, was ich gesehen habe, war von der Tribüne in Blau-Weiß-Linz. Da war ich nicht an der Seitenlinie, wurde aber beurlaubt. Was ich letztens gesehen habe.
Aber dann frage
ich habe kein Spiel gesehen.
Aber dann frage ich Sie anders. Sangaré, weil der jetzt auch des Öfteren angesprochen wurde, der wurde ja nie wirklich ersetzt. Oder mit einem Spieler, der halt nicht fit ist. Ist das auch ein Hauptproblem für Sie?
Natürlich ist der Mamadou Sangaré ein Ausnahmespieler gewesen. Für die Liga, für den SK Rapid, da müssen wir nicht drüber reden. Aber auch er hatte Schwächephasen und Schwächeperioden. Er war in der Zeit, wo er am Peak performt hat, war outstanding, das müssen wir ehrlich sagen. Aber er hatte auch eine lange Periode, wo er nicht richtig gut war. Woran es gelegen hat, würde wahrscheinlich zu lang führen, aber man hat einen Romeo Amané, haben wir im Winter schon geholt, der damals verletzt war, der sich dann reingearbeitet hat. Der hat ein ähnliches Potenzial. Der Junge ist richtig gut, hat vielleicht ein bisschen andere Spielweise, aber der Romeo kann eine ähnliche Dominanz ausstrahlen wie der Mamadou. Braucht vielleicht noch ein bisschen. Beim Mama war der Vorteil, dass er die österreichische Liga kannte, dass er schon Deutsch gesprochen hat, dass er Station GRK Hartberg Gleichstation, dass er alles schon wusste. Der Romeo kam aus Schweden, aus einer Liga, die jahresweise spielt, mit einer Verletzung her. Er kann diese Rolle einnehmen. Man sieht jetzt, glaube ich, auch, ohne dass ich jetzt was gesehen habe, das, was ich so, ich habe mir ein paar Infos eingeholt vor der Sendung, damit ich nicht ganz blind hier sitze, dass der Romeo auch.
Wie bitte? Von wem?
Von Leuten, die diese Spiele schauen. der Romeo macht glaube ich, einen guten Job. Und ich glaube, dass da ein ähnliches Potenzial schlummert.
Der Sangaré war der beste Spieler von allen, die da sind jetzt im Hintergrund. Die er gehabt hat, den Sangaré, das war der beste Spieler, der wurde abgegeben. Alle diese Spieler, was auf diesem Hintergrund hier sind, hat man hergestellt als den besten Kader, den es gibt. Und diese Spieler sind nicht gut genug.
Vielleicht war es auch einfach nur der teuerste.
Bitte?
Vielleicht war es auch einfach nur der teuerste Kader. Die Meinung haben wir auch manchmal.
Wie man weiß, war es der teuerste Kader. Der teuerste Spieler war der Gulliksen. Der war bis jetzt verletzt und hat bis jetzt 0 gespielt.
Den kennt Robert Klaus auch. Der war nämlich mit Schuld, dass es im Europacup im Viertelfinale zu Ende gegangen ist.
Der teuerste Spieler, so hat man gelesen. Ich habe mir erwartet, okay, das guter Spieler, bis jetzt zeigt er das nicht. Er hat es nicht zeigen können, weil er, glaube ich, gleich verletzt war. Punkt 1. Er ist verletzt gekommen und er hat nichts gespielt. Und diese Spieler, die im Hintergrund sind, also die sind nicht annähernd einer so gut wie der Sangaré war. mit allen Nachteilen, was ich als Trainer viel besser weiß, aber so ist es.
Robert, auch wenn, ja, Sie wollten.
Wir reden gerade so in der Vergangenheit über den Kader, als wenn die Saison schon zu Ende ist. Wir haben Dezember, es ist ein Kader. Und es wird sich am Ende der Saison herausstellen,
ja, wie gut er ist. Entschuldige, ja, das kann es. Vielleicht wären sie noch gut. Um Gottes Willen, dann nehme ich alles zurück, natürlich.
Wenn die noch
gut wären, dann bitte. Dann.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, über die grundsätzlichen Probleme von den Vereinen. Und das ist ja, da geht es im SK Rapid wie Sturm, wie Salzburg, wie anderen Vereinen auch. Du hast in Österreich einfach, glaube ich, eine schwierige Situation. Es ist eine kleine Liga. Du bist angewiesen auf Transfererlöse. Das heißt, du hast nicht diese großen Sponsoring-Einnahmen, nicht große TV-Verträge wie in großen Ligen. Das heißt, du musst Transferlöse erwirtschaften. Gleichzeitig musst du eine stabile Achse bauen, damit du um Titel spielen kannst, wie es Sturm geschafft hat, wie es Salzburg auch geschafft hat. Das beißt sich schon ein bisschen, das musst du gut machen. Dann musst du erfolgreich sein, guten Fußball spielen, wenn möglich noch eigene Nachwuchsspieler einbauen, Europa League, Conference League spielen und am Wochenende. Das heißt, du hast extrem viele Faktoren, die du erfüllen musst, damit du positiv bist. Welche Mannschaften haben in den letzten, ich kann jetzt nur über die Zeit reden, seitdem ich in Österreich bin, in 2 Jahren, welche haben überperformt, welche haben eine extrem gute Rolle gespielt. Es waren meistens die Mannschaften, die nicht europäisch gespielt haben. Dieses Jahr ist der LASK, letztes Jahr war es die Austria. Hartberg ist dieses Jahr auch ein gutes Beispiel. Der WRC hat letztes Jahr überrascht. Das ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr. Dass Sturm, Salzburg und Rapid mit dieser Doppelbelastung, mit diesem Druck, der noch herrscht, Probleme haben, weil sie einfach gewisse Erwartungen erfüllen müssen und ganz viele Dinge bedienen wollen und müssen. Probleme haben ist nicht ein ureigenes Problem vom SK Rapid. Es wird beim SK Rapid natürlich noch viel mehr beachtet, weil es einfach der mit Abstand größte Verein ist, der alle Menschen interessiert, was auch schön ist. Und deshalb wird der Kader in den Himmel gelobt und vernichtet innerhalb von 5 Monaten.
Er hat ganz was Wichtiges gesagt. Der Sangaré hat Deutsch gesprochen. Da kommen wir zum nächsten Problem. Alle diese Spieler, die hier im Hintergrund waren, sprechen nicht Deutsch, sprechen Französisch oder Englisch. Es interessiert sie gar nicht, Deutsch zu lernen. Der Sangaré hat Deutsch können. Das ist ein sehr großer Vorteil für einen Trainer und für einen Verein. Und bei großen Vereinen ist es üblich, dass es heute schon manchmal in den Verträgen steht, dass die Spieler, die aus dem Ausland kommen, die Sprache des Landes lernen müssen. Das ist einmal ein Grund. Aber das ist, braucht man nicht in einem Vertrag, das ist in einen Vertrag hineinschreiben, das ist für mich eine Sache des Charakters, eine Sache der Intelligenz, dass wenn ich in ein Land komme, wo ich Fußball spiele, dass ich dort versuche, die Sprache zu lernen. Aber die sind anscheinend nicht interessiert.
Aber die abgesehen von dem Problem, dass es Sprachbarrieren gibt, vielleicht in der Kabine und dass es natürlich viele Themen gibt, die rund um so einen Traditionsverein wie Rapid es einer ist, mitklingen und ja auch Thema sind. Was schon auffällig ist bei Rapid, ist, dass offensichtlich kein Trainertyp funktioniert und man sich als Außensteher schon die Frage stellen könnte, welcher Trainer kann diese Mannschaft trainieren? Weil jetzt hat Robert Klaus auf seine Art probiert. Ich traue mich jetzt zu sagen, Peter Stöger ist ein ganz anderer Typ, sowohl was die Art betrifft, als auch die Spielweise, die er gerne sehen würde. Beides hat nicht funktioniert. Und jetzt sucht man laut Markus Katzer den richtigen Trainer, der die richtigen Eigenschaften hat. Was soll das für ein Trainer sein?
Ja, ich weiß es nicht. Das haben unterschiedliche Typen nicht funktioniert oder nicht lange funktioniert oder so lange, wie man sich's gewünscht hat. Und du musst natürlich vorsichtig sein, dass du nicht irgendwann dieses Label kriegst, dass du untrainierbar bist. Ja? Und Identifikation spielt dann natürlich eine große Rolle. Und was der Hans sagt, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Du musst halt dann auch Spieler holen, wo du nicht das Gefühl hast, die schauen jetzt, dass sie 6 gute Monate haben und dann machen sie wieder den Abflug. Ja? Und das ist aber nicht ein Problem von Rapid. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Wir haben die 5 Auswechslungen während Corona eingeführt. Ja, das heißt, das wurde nicht widerrufen danach. Das heißt, die 5 Auswechslungen, die hat man beibehalten. Was passiert jetzt? Die Deutschen, die Engländer, die haben alle Kader mit 25, 30, 35 Spielern. Ja? Wer leidet darunter? Die kleineren Ligen. Ich will jetzt keine Ausrede machen oder zur Seite stehen, den Österreichern, den Holländern und den Bulgaren oder wem auch immer. Aber es macht es natürlich für die kleineren Ligen immer schwerer. In Salzburg hatten wir den Haaland, den Šeško, den Mané, den Keita. Da sind die weit davon entfernt, Upamecano, sind sie weit davon entfernt, so einen Spieler zu haben im Moment. Wenn man sich Ajax Amsterdam anschaut, die sind Stockletzter, die haben ein Torverhältnis von 1 zu 16. Die waren vor 4 oder 5 Jahren, waren die im Champions League Halbfinale. Bis zur letzten Minute hätten sie ins Finale kommen müssen. Das heißt, du musst in Österreich, musst du wacher sein, schneller sein, besser sein als alle anderen. Weil du die Spieler, die du früher bekommen hast, in Rapid oder auch in Salzburg, die gehen jetzt vielleicht mit 16, 17, 18. Ich glaube, Chelsea, die haben, glaube ich, 60 Spieler unter Vertrag. Da kannst du dich nicht wehren. Das heißt, du musst schneller sein, besser. Und da müssen sie, glaube ich, ansetzen. Wenn die Mannschaft nicht gut genug ist oder wenn du keine Identifikation hast oder wenn du zu viele Spieler hast, die das Gefühl haben, sie sind nur auf der Durchreise, dann kannst du den David Copperfield da hinstellen. Ja, da brauchst du einen Zauberer. Das geht nicht. Und das ist Aufgabe vom Katzer, vom Sportdirektor, dass er da eine Mannschaft zusammenstellt. Und was der Hans sagt, dieses Deutschlernen, da ist der Verein dafür verantwortlich. Es geht nicht, dass Spieler kommen aus anderen Ländern und die Sprache nicht lernen. Die trainieren um 10 und um 12:30 die essen und um 12:30 einsitzen die im Klassenzimmer. Ende aus. Und wenn einer nicht kommt, dann fliegt er raus. Das geht nicht anders. Das ist Grundvoraussetzung. Und da ist natürlich, da kannst du, Hans, den Spielern nicht den Vorwurf machen, weil das muss der Verein machen.
Ja.
Da muss der Verein dahinter sein. Ja, und zu meiner Zeit war es auch so, ein Grund, nach England zu gehen, war natürlich eine Kultur und die Sprache kennenzulernen. Jetzt ist Englisch natürlich ein bisschen einfacher für einen Deutschen, als Deutsch für einen Franzosen oder einen, wen auch immer, einen Portugiesen. Ja, nur, da musst du als Verein dahinter sein, weil wenn du das nicht machst, dann wirst du nie diese Identifikation bekommen von den Spielern, dass die sich auch heimisch und wohlfühlen. Wie sollen die denn hier verstehen, was Rapid Wien bedeutet, wenn die gerade die Zeitung lesen können, wenn die gar nicht wissen, was die Leute erzählen?
Das ist Fakt.
Da muss der Verein dahinter sein.
Das ist Fakt. Was ich ja gesagt habe, das ist das richtige Wort dafür. Das sind Spieler, die befinden sich auf der Durchreise. Denen interessiert nicht Rapid oder denen interessiert nicht die Geschichte oder der Verein Rapid. Wenn das Spieler sind, sind ja nicht alle so. Aber wenn es Spieler sind, die sich auf der Durchreise befinden, die nichts mit dem Verein zum Tun haben wollen und nicht die Sprache lernen wollen, dann ist es schlecht für den Verein, dann ist es schlecht für die Mannschaft, dann ist es schlecht zum Schluss für den Trainer.
Also, ich will keinem Spieler was unterstellen, aber den Eindruck hat man.
Wir sind schon am Ende. Ganz kurz möchte ich von Robert Gauss jetzt auch hören. War die Identifikation ein Thema? Ja, nein? Oder ein Problem für Sie?
In der Zeit, wo ich da war, war es nicht ein Thema. Aber es ist klar, dass Spieler mittlerweile nicht mehr so lange im Verein bleiben und dass Spieler nach dem nächsten Schritt streben. Also ich habe es gesagt, ein Verein muss verkaufen, um Transfererlöse zu erwirtschaften, damit er den Kader und alles finanzieren kann, weil es ist dann schwierig.
Vielen lieben Dank an die Runde. Danke, dass Sie mit dabei waren. Jetzt geht's weiter mit dem Riesenrad. Schönen Abend an Sie.